Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Wenn ich Predigten schreibe, dann arbeite ich richtig gerne mit Überraschungsmomenten. So bitte ich eigentlich immer den Gottesdienstleiter oder die Gottesdienstleiterin, Predigttext und Thema möglichst lange im Gottesdienst geheim zu halten. Und auch meine Einleitungen schreibe ich oft so, dass man bis zur Lesung des Textes immer noch nicht so richtig weiß, worum es geht. Jetzt musste ich in meiner noch kurzen Karriere als Pastorin feststellen, an Feiertagen ist das gar nicht so einfach. Weil da wissen schon viele auch, worum es geht. So ganz grob. Neumodern würde man da sagen, die meisten sind sozusagen schon ein bisschen gespoilert. Die wissen, wie die Geschichte oder eben auch die Predigt enden könnte. Was macht man da jetzt? Wir versuchen es dieses Jahr einfach mal so. Wir nehmen uns einen Text vor, der zwar im Kirchenjahr für heute vorgeschlagen ist, aber eigentlich gar nicht so viel von den faktischen Ereignissen von Ostersonntag erzählt. Aber vielleicht kann er uns ja gerade deshalb auf eine spannende österliche Reise schicken. Ich lese aus dem ersten Korintherbrief aus Kapitel 15 die Verse 1 bis 11. Geschwister, ich will euch auf die gute Nachricht hinweisen, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie ja angenommen und ihr steht fest auf diesem Grund. Ihr werdet gerettet, wenn ihr daran festhaltet. Bewahrt den Wortlaut, den ich euch verkündet habe. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Was ich euch weitergegeben habe, habe ich selbst als Überlieferung empfangen. Grundlegend ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er wurde begraben und am dritten Tage auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er hat sich Kephas gezeigt, danach auch den 12. Später zeigte er sich über 500 Brüdern und Schwestern auf einmal. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind aber gestorben. Danach hat er sich auch Jakobus gezeigt, schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, also gleichsam einem Missratenen. Ich bin nämlich der Unwürdigste unter den Aposteln. Ich verdiene es nicht, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er mir erwiesen hat, blieb nicht ohne Wirkung. Im Gegenteil, ich habe mehr für die gute Nachricht gearbeitet als alle anderen Apostel. Aber das habe ich nicht getan, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Gleichgültig, ob ich es sage oder die anderen Apostel. Das ist unsere Verkündigung und der Glaube, den ihr angenommen habt. Soweit der Text. Um einen besseren Einstieg in diesen Text zu finden, hilft es, glaube ich, sich ein bisschen seinen Kontext anzuschauen. Und der wiederum wird für uns ein bisschen klarer, wenn wir einen Blick auf die Briefe insgesamt im Neuen Testament werfen. Bei denen fällt nämlich auf, es gibt die einen Briefe, die sind eher allgemein gehalten. Da geht es auch mal um persönliche Situationen, aber auch relativ grundlegend eher so um Themen wie Freude oder Umgang in der Gemeinde oder um geistliche Einheit. Dann gibt es aber auch mehr solche Briefe, die sind deutlich stärker an einer ganz bestimmten Gemeindesituation orientiert. Und so ist es auch hier im ersten Korintherbrief, der ja geschrieben ist von Paulus. Paulus hat diese Gemeinde sogar gegründet und ist über 1,5 Jahre bei ihnen geblieben. Er kennt sie also ziemlich gut. Und als er dann hört, dass sie im Inbegriff sind, sich richtig zu zerstreiten, weil manche Menschen unter ihnen so ganz verrückte Meinungen zu Themen im Bereich von sozialem, theologischen und ethischen Themen haben, ist Paulus klar, da muss ich jetzt irgendwas machen. Da muss ich hinschreiben, um sie daran zu erinnern, was wirklich wichtig ist. Und was das ist, dieses wirklich Wichtige, das macht Paulus an mehreren Stellen in seinem Brief deutlich. So zum Beispiel auch in unserem Text von heute Morgen. Für ihn ist das wirklich entscheidend, nämlich die gute Nachricht von Jesus Christus. Und diese gute Nachricht ist von Anfang bis Ende für Paulus nicht verhandelbar. Da gehört dazu, dass Jesus am Kreuz stirbt, dass er begraben und am dritten Tage auferweckt wird. Und genau bei diesem letzten Punkt der Auferweckung wird's in Korinth jetzt spannend. Denn in Vers 12, also ein Vers nach unserem Predigttext, lesen wir davon: Nun lautet die Verkündigung, Christus wurde vom Tod auferweckt. Wie können da einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Mit diesem Hintergrundwissen bekommt man langsam eine bessere Idee davon, was Gründe für diese sehr langen, aber auch sehr klaren Formulierungen von Paulus hier in 1. Korinther 15 sein könnten. Warum er so sehr betont, dass man sich genau an die Formulierung des Evangeliums halten soll, die Paulus schon längst verkündigt hat. Und warum er so viele Menschen auflistet, denen sich Jesus nach seiner Auferstehung gezeigt hat. Weil er diesen Korinthern klar machen will, hey, das mit diesem Jesus, das ist wirklich so gewesen, wie ihr es zuerst gehört habt. Der ist wirklich, wirklich auferstanden, nachdem er tot war. Menschen haben ihn wirklich gesehen. Ja, sogar über 500 Brüder und Schwestern können davon Zeugnis geben. Ja, bei diesen vielen Menschen, denen sich Jesus gezeigt hat, wie kann man denn da noch an der Auferstehung zweifeln? Wie können manche Menschen in Korinth das nicht glauben? Das ist doch für einen Christen vollkommen klar. Oder? In allem, wo dieser Text an eine ganz bestimmte Gemeindesituation gerichtet ist, merke ich, hier wird er auf einmal ganz schön aktuell. Weil ich glaube, viele Menschen aus unserer Gesellschaft würden uns manchmal gerne fragen, wie könnt ihr eigentlich wirklich daran glauben, dass irgend so ein Wanderprediger vor 2000 Jahren von den Toten auferweckt wurde? Und vielleicht, ja ganz vielleicht, hast du dich das auch schon mal in deinem Leben als Christ gefragt. Darüber nachgedacht, ja, wie soll ich das eigentlich denken? Ist das alles wirklich so vollkommen klar? Passieren da nicht total viele krasse Dinge auf einmal? Die Antwort darauf ist absolut ja. Hier passieren wirklich viele besondere und sehr aufregende Dinge auf einmal. Und weil ja heute Ostersonntag ist, lasst uns doch mal im zweiten Teil der Predigt ein Stück vom Predigttext weggehen und auf so zwei Teilaspekte der Auferweckung von Jesus schauen. Wenn wir von der Auferweckung Jesus sprechen, dann meinen wir, es war wirklich Jesus, dessen Grab jetzt leer ist. Es ist also nicht nur eine Idee oder ein Gedanke von Jesus gemeint, der da jetzt irgendwie umherschwebt. Gleichzeitig ist der Auferstandene aber auch keine wiederbelebte Leiche. Denn an einer anderen Stelle im 1. Korintherbrief schreibt Paulus: Auferweckt wird aber ein Leib, der vom Geist Gottes geschaffen ist. Jesus ist nach seiner Auferstehung also von Gottes neumachender Auferstehungskraft komplett durchströmt. Er ist ein ganz veränderter Jesus. Das merken wir zum Beispiel auch daran, dass in vielen Osterberichten Jesus sich erst zu erkennen geben muss, damit seine Begleiter oder seine Freunde und Freundinnen wirklich erkennen, dass das Jesus ist, der vor ihnen steht. Und zugleich zeigen dann die folgenden Reaktionen auch: Jesus ist aber auch immer noch irgendwie der Jesus, mit dem Menschen vor der Kreuzigung unterwegs waren. So lesen wir zum Beispiel in Lukas 24, da fiel es den Jüngern wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Da riefen sie ihnen zu, der Herr ist wirklich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Nach und nach haben einige Frauen und Männer also gemerkt, dieser Auferstandene, das ist wirklich unser Jesus. Der Jesus, mit dem wir so lange unterwegs waren, der Jesus, den wir haben sterben sehen. Dieser Jesus, der lebt wahrhaftig. Und noch ein zweiter Gedanke, der die Auferweckung zu einem echt krassen Ereignis macht. Und zwar auch wenn sie in der Vergangenheit liegt, glauben wir Christen und Christinnen, dass sie zutiefst Auswirkungen auf unser Hier und Jetzt hat. Also sie ist nicht nur ein abgeschlossenes Ereignis wie ein Konzert oder ein WSV-Spiel. Aus über 2000 Jahren ragt die Auferstehung mitten in die Gegenwart hinein. Was meine ich damit? Jesus hat nicht nur damals die Jünger ausgesendet. Er sendet auch uns. Jesus hat nicht nur damals Menschen zu Gott geführt. Durch seinen Geist tut er es auch noch jetzt. Jesus ist nicht nur damals auferweckt worden und auferstanden. Er lebt auch heute. Warum erzähle ich das jetzt alles und baue das auch so ein bisschen als kleinen Bruch mitten in diese Predigt ein? Nur weil heute Ostersonntag ist? Das auch. Aber ich habe sogar noch zwei weitere Gründe dafür. Erstens, weil ich zum Staunen über unseren Gott einladen will, der an Ostersonntag auch ziemlich plötzlich nochmal ganz anders in diese Welt hineingebrochen ist. Vielleicht ist dir absolut klar, dass die Auferweckung Jesu kein Ereignis ist, was mit der Geschichte des ersten Ostersonntags geendet hat. Ich merke allerdings für mich, dass es mir richtig gut tut, mich jedes Jahr nochmal neu damit auseinanderzusetzen. Es mir manchmal anzulesen und manchmal auch zusagen zu lassen. Jesus lebt, er ist wahrhaftig auferstanden. Der Tod konnte ihn nicht halten. Gott hat Jesus mit seiner Kraft neu belebt, ihn verändert und doch und darin und gerade deshalb ist er immer noch der Jesus, der Menschen unendlich liebt. Der immer wieder äußerlich und auch innerlich Menschen geheilt hat, heilt und heilen wird. Ich freue mich, mir jedes Jahr an Ostersonntag bewusst zu machen, ohne diese Auferstehung wäre uns Weihnachten vermutlich vollkommen egal. Und Karfreitag und überhaupt alles, was mit dem Christentum zu tun hat. Denn ohne Auferstehung wäre es wirklich nur ein Baby gewesen, das irgendwo im Nirgendwo in der stinkenden Futterkrippe zur Welt gekommen ist. Und es wäre wirklich nur ein Wanderprediger gewesen, der zu Unrecht ans Kreuz genagelt wurde. Durch die Auferstehung wird Jesus in all dem zum Retter. Es wurde klar, dieser Jesus von Nazareth ist wirklich Gottes Sohn. Er ist wirklich der Christus. Ich habe das aber auch zweitens eingebaut, weil ich sagen will, es ist vollkommen okay, wenn sich dir Fragen an die Auferstehung stellen. Und du das nicht so richtig greifen kannst und du vielleicht auch Zweifel hast, auch wenn du schon richtig viele Jahre als Christ unterwegs bist. Denn die Auferstehung ist ein Ereignis, das richtig viel offen lässt. Und das fordert heraus. Die Berichte der Bibel, die teilweise ja auch noch sehr unterschiedlich sind, übersteigen und sprengen unser Denken. Weil hier etwas erzählt wird, das unser menschlicher Verstand eigentlich nicht für möglich hält. Und das geht ja nicht nur uns Menschen in der modernen Zeit so. Auch in der Bibel finden wir mehrere Stellen davon, die davon berichten, dass Menschen wirklich große Fragezeichen an die Auferstehung haben. Von einigen Korinthern haben wir heute schon gehört. Ein anderes Beispiel finden wir ganz am Schluss des Matthäus-Evangeliums in Kapitel 28. Dort lesen wir, als die Jünger Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Aber einige hatten auch Zweifel. Okay, aber was machen wir denn jetzt damit? Ich glaube, erstmal dürfen wir ganz okay damit sein. Okay damit sein, dass wir in manchen Momenten und Lebensphasen mehr beim Staunen sind über das, was da an Ostern passiert ist. Und dass wir in anderen Zeiten vielleicht auch einfach mehr Fragen haben. Und ich glaube, das ist so okay, weil Ostern seine Größe nicht darin entfaltet, wie sicher wir sind, was zu welchem Zeitpunkt wie genau passiert ist. Nein, ich glaube, die Größe von Ostern liegt darin, sich von dem Gedanken einladen zu lassen, dass da wirklich ein Stück Himmel, ja ein Stück von Gottes Macht und Kraft auf die Erde gekommen ist. Eine Kraft, die Leben komplett verändern kann. Vielleicht so wie bei Paulus, wie wir das heute gehört haben, der zuerst einer der größten Christenverfolger war. Und durch eine Begegnung mit dem Auferstandenen zu einem der ambitioniertesten Missionare des Christentums wurde. Solche Geschichten gibt es. Vielleicht zeigt sich diese Kraft aber manchmal auch in kleineren Schritten im Leben. Vielleicht darin, dass du über eine Situation wie einen Beziehungsabbruch, eine Krankheit, einen viel zu frühen Abschied, eine schmerzvolle oder traumatische Erinnerung, für die sich niemals jemand bei dir entschuldigt hat, mehr echten Frieden spürst. Nicht nur ein, ach egal, ich mache jetzt hier irgendwie weiter. Ja, sich vielleicht da sogar irgendwie ein neuer Weg ergibt, auf dem sich das Weitergehen lohnt. Vielleicht liegt die Kraft auch darin, dass du den Mut findest, bei einer bestimmten Frage oder Situation in deinem Leben tatsächlich um Hilfe zu bitten. Vielleicht zeigt sie sich darin, dass du dich etwas sicherer darin fühlst, zu sagen, hey, ich muss meine Beziehung, meine Arbeit, meine Kinder, mein Gehalt, mein Aussehen, mein Haus oder meine grundsätzliche Lebenssituation nicht so stark mit anderen vergleichen, weil ich merke, der Schöpfer von Himmel und Erde, der findet mich wirklich gut. So gut, dass er sich sogar selbst für mich hingibt. Das gibt mir Wert und Anerkennung, auch wenn andere Menschen mir manchmal vielleicht ganz anderes sagen. Vielleicht zeigt sich die Kraft aber auch darin, dass du Hoffnung in dir spürst. Hoffnung, dass all die unfairen Systeme und Krankheiten und hasserfüllten Taten und Leiden dieser Welt wirklich einmal nicht das letzte Wort haben werden. Dass es eine Zeit geben wird, in der wirklich einmal alle Tränen abgewischt werden. Und es keinen Tod und keine Trauer, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz mehr gibt. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesen Worten habe ich meine Predigt eröffnet. Es ist ein Satz, den wir zu Ostersonntag ganz selbstverständlich sagen. Ich wünsche mir voll, dass er für uns ein Satz wird, der sich immer mehr mit Leben füllt. Weil wir Menschen treffen, die uns mit uns teilen, wie sie Gottes Kraft in ihrem Leben spüren. Und weil wir Begegnungen mit dem Auferstandenen selbst haben, der sich uns zeigt und sich uns zu erkennen gibt. In kleinen und in großen Lebensveränderungen, in Heilungsprozessen und im Staunen, in Fragen und vielleicht auch in Antworten, in Feiertagen und stinknormalen Sonntagmorgen, in Momenten der Hoffnung und des Friedens. Also irgendwo mitten im Leben. Ich bete mit uns. Großer Gott, die Auferstehung ist so ein krasses Ereignis. Da passiert so viel, dass unser Denken übersteigt. Und es ist auch okay, dass unser Denken übersteigt, weil es zeigt, was für eine Größe du hast. Und ich danke dir dafür, dass es in Ordnung ist, wenn wir manchmal Fragen haben und Antworten suchen und nichts finden oder doch was finden. Danke, dass du in all dem da bist und danke, dass deine Kraft an Ostersonntag in diese Welt nochmal ganz neu hineingebrochen ist und dass du Hoffnung schenkst. Hoffnung darauf, dass es einen Tag geben wird, an dem wirklich kein Tod, kein Schmerz mehr da sein werden. Dass es einen Tag geben wird, an dem wir vor dir stehen. Danke aber auch, dass diese Hoffnung nicht nur ins Jenseits zeigt, nicht nur ins ewige Leben, sondern auch schon hier und jetzt und dass deine Kraft hier wirkt. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du da bist und dass du lebst. Amen.